ARD.
Hallo, ich bin Michael Hafke und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Außenministerin Baerbock beendet ihre Nahostreise in Ramallah im Westjordanland. Die Erasmus-Universität in Rotterdam stoppt Kooperationen mit israelischen und palästinensischen Hochschulen. Und Interesse am Wehrdienst in Russland nimmt deutlich zu. Das sind einige unserer Themen heute am Sonnabend, den 7. September um 17.30 Uhr. Nach Gesprächen in Saudi-Arabien und Jordanien hat Außenministerin Baerbock ihre Nahostreise mit Besuchen in Israel und den palästinensischen Gebieten beendet. Im Zentrum standen die Bemühungen um einen Waffenstillstand in Gaza und vor allem die Freilassung der von der Hamas festgehaltenen Geiseln. In Israel traf sie unter anderem ihren Amtskollegen Katz. Anschließend ging es für sie nach Ramallah im Westjordanland. Dort schilderten ihr Dorfbewohner und eine Menschenrechtlerin die Übergriffe radikal israelischer Siedler auf Palästinenser. Eindrücke des Besuchs schildert Björn Darke aus Ramallah.
Sarit Michaeli faltet eine Landkarte auf. Die Aktivistin der israelischen Menschenrechtsorganisation B'Tselem steht auf einem Hügel am Stadtrand von Ramallah. Vor ihr und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock liegt das palästinensische Dorf Ein Kinia, umgeben von israelischen Siedlungen, die nach internationalem Völkerrecht illegal sind. In etwa einem Monat beginnt die Olivenernte. Das bedeutet, dass diese höher liegenden Olivenbäume für die Palästinenser nicht zu erreichen sind, weil die israelische Armee Hand in Hand mit den Siedlern die palästinensischen Bauern blockiert. Ein großer Teil der Olivenernte ist in Gefahr, fürchtet Michaeli. Und das hätte schlimme Folgen für die Bauern, die Dörfer und die Wirtschaft im Westjordanland insgesamt. Die Menschenrechtlerin fordert die deutsche Außenministerin auf, den Druck auf Israel zu erhöhen. Baerbock antwortet, dass sie das in Israel angesprochen habe. Ich habe unterstrichen, dass die größte Bedrohung für Israels Sicherheit ist, dass das Westjordanland explodiert. Wir versuchen das seit Monaten zu verhindern. Für die Sicherheit Israels und auch für die Palästinenser hier. Die Gewalt radikaler Siedler, die Unterstützung durch rechtsextreme israelische Regierungspolitiker, das war ein Thema auf Baerbocks Nahostreise. Arabische Länder blicken skeptisch auf Deutschland und werfen der Bundesregierung vor, nach dem Überfall der Hamas auf Israel zu einseitig zu agieren. Diese Reise soll diesen Eindruck offenbar ein Stück korrigieren.
Wer Menschen angreift, aus ihren Häusern vertreibt oder sogar tötet, muss zur Rechenschaft gezogen und hart bestraft werden. Der Siedlungsbau im Westjordanland, das haben wir mehrfach deutlich gemacht, verstößt ganz eindeutig gegen das Völkerrecht.
Die Grünen-Politikerin hat das nach eigener Aussage auch ihren israelischen Gesprächspartnern gesagt. Wie Außenminister Katz und Verteidigungsminister Gallant darauf reagiert haben, ist nicht zu erfahren. Baerbock tritt in Tel Aviv allein vor die Mikrofone. Am Abend davor hatte sie sich mit Familien der Hamas-Geiseln getroffen. Etwa 100 sind noch in der Gewalt der Terrororganisation. Auch eine sehr niedrige, zweistellige Zahl Deutscher oder Menschen mit deutscher Familie. Die Außenministerin versucht es auf dieser Reise immer wieder mit Appellen. Die Hamas müsse die Geiseln freilassen, die israelische Regierung solle einem Abkommen zustimmen. Die Ministerin sagt, Israel habe das Recht, im Westjordanland Terrorstrukturen zu bekämpfen, aber die Armee müsse verhältnismäßig vorgehen. Über die Aussagen einiger Minister zeigt sie sich irritiert.
Wenn Mitglieder der israelischen Regierung selbst fordern, im Westjordanland genauso vorzugehen wie in Gaza. Genau das gefährdet akut die Sicherheit Israels.
Denn solche Worte könnten der Nährboden sein für neue Gewalt. Das hat Baerbock auch auf den ersten Stationen ihrer Reise mitbekommen, in Saudi-Arabien und Jordanien. Dort ist der Frust groß, dass bisher kein Gaza-Abkommen zustande gekommen ist. Umso wichtiger ist für die Außenministerin ein Signal der Deeskalation.
Die israelische Regierung könnte verlorenes Vertrauen international aus meiner Sicht auch wiedergewinnen, indem es in einem ersten Schritt die laufenden Siedlungsprojekte stoppt.
Zurück im Westjordanland. Menschenrechtlerin Michaeli bleibt skeptisch, ob die deutschen Appelle gehört werden. Die Lage im Westjordanland verschlimmert sich. Es gibt fast täglich Angriffe von Siedlern am helllichten Tag, obwohl es Sanktionen gibt und obwohl das international verurteilt wird.
Für ihre Haltung zum Gaza-Krieg gerät ja auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg regelmäßig in die Schlagzeilen. Vor wenigen Tagen erst hat sie an einem pro-palästinensischen Protest in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen teilgenommen. Eine der Forderungen war, dass die dortige Universität jegliche Zusammenarbeit mit Israel wegen des Gaza-Kriegs einstellen sollte. Einen Schritt weiter nun ist die Erasmus-Universität in Rotterdam gegangen. Dort gibt es vorerst keine neuen Partnerschaften mit israelischen, aber auch nicht mit palästinensischen Hochschulen. Vorausgegangen waren Studentenproteste, in denen gefordert wurde, die Beziehungen zu Israel abzubrechen. Aus Den Haag berichtet Ludger Katzmierzak.
Die Erasmus-Universität in Rotterdam ist die erste niederländische Uni, die die Zusammenarbeit mit israelischen und palästinensischen Hochschulen auf Eis legt. Aus verschiedenen Untersuchungen gehe hervor, dass in Gaza womöglich Menschenrechte verletzt werden, so die Hochschuldirektion, und Menschenrechtsverletzungen widersprechen den Grundwerten der Universität, heißt es weiter. Vorläufig werde es daher keine neuen Kooperationen mehr geben und bereits bestehende Kontakte würden sorgfältig überprüft. Nach eigenen Angaben arbeitet die Erasmus-Universität derzeit mit 10 israelischen und palästinensischen Einrichtungen zusammen. Mit der Entscheidung reagiert die Uni auch auf massive Studentenproteste in diesem Frühjahr. Heute zum Start des neuen Semesters haben Studierende an der Universität von Amsterdam zu einer israelkritischen Demo aufgerufen. In der Vergangenheit war es dabei wiederholt zu schweren Ausschreitungen gekommen.
Kommen wir nun zum Krieg in der Ukraine. Gestern war er ja noch im rheinland-pfälzischen Ramstein, wo sich die Ukraine-Kontaktgruppe getroffen hat, der ukrainische Präsident Selenskyj. Nachdem ihm dort weitere militärische Hilfe zugesichert wurde, fuhr er ins nahegelegene Frankfurt zum Gespräch mit Bundeskanzler Scholz. Jetzt ist er in Italien und hat dort am Rande einer Wirtschaftskonferenz in Cernobbio, direkt am Comasee, die italienische Ministerpräsidentin Meloni getroffen. Und auch sie sicherte ihm eine anhaltende Unterstützung bei der Abwehr des russischen Angriffs zu. Selenskyj legte ihr bei dieser Gelegenheit seinen Friedensplan zur Beendigung des Krieges vor und bat um Unterstützung für den Wiederaufbau seines Landes, vor allem die Sicherstellung des ukrainischen Energiesystems. Unterdessen rückt Russland weiter in der Ostukraine vor. Im Gebiet Donetsk kam es zu schweren Angriffen und wieder gab es Tote. Bei russischem Artilleriebeschuss sind 3 Menschen getötet worden. Zuvor hatten beide Länder jeweils Drohnenangriffe gemeldet. Und dass die Zahl russischer Soldaten nicht unbegrenzt ist, zeigt eine neue Initiative von Ministerpräsident Putin. Um mehr Männer als Soldaten für den Krieg zu gewinnen, versucht man sie mit der Verdopplung der Prämien zu ködern. Wir sprechen dabei von 4.200 Euro, sofern man bis Ende des Jahres einen Vertrag beim Militär unterzeichnet. Ob diese Initiative langfristig erfolgreich ist, lässt sich noch nicht sagen. Klar aber ist, das Interesse am Militärdienst hat stark zugenommen. Silke Dietrich berichtet für das ARD-Studio Moskau.
Aus dem Nebel tauchen 5 Männer auf, vermummt in Uniform und mit Waffen am Anschlag. Ein Werbevideo der russischen Armee im Internet. Hier werden sämtliche Vorteile für Vertragssoldaten angepriesen. Von der Grundsteuer befreit, Gutscheine für Erholungskuren, Sonderurlaub und vor allem eine Prämie, sobald der Vertrag unterzeichnet ist. In den meisten Regionen in Russland ist sie verdoppelt worden, auf rund 4.200 Euro. Dazu gibt es ohnehin nochmal eine Einmalzahlung vom Verteidigungsministerium. In Moskau hängen überall am Straßenrand riesige Plakate mit einer viel höheren Summe, umgerechnet rund 20.000 Euro als Prämie. Mit den für russische Verhältnisse hohen Geldsummen soll eine Teilmobilmachung umgangen werden. In sämtlichen Social-Media-Kanälen wird um die freiwilligen Männer geworben. Im offiziellen Telegram-Kanal des russischen Verteidigungsministeriums berichten die neuen Soldaten, warum sie sich verpflichtet haben. Ich saß an einem Abend da und dachte, alle Jungs sind hier, erzählt einer. Das Gehalt ist gut, mein Kind wird versorgt, während ich im Dienst bin. Es gibt die einmalige Zahlung und man kann eine Wohnung kaufen mit einer Hypothek, zumindest Zinssatz. Das Interesse von Männern, sich zum Wehrdienst zu verpflichten, hat seit dem Sommer zugenommen. Seitdem die Prämien stark angestiegen sind, aber auch seitdem die Ukraine Gebiete in Russland in der Region Kursk eingenommen hat. Laut dem unabhängigen russischen Online-Medium Verska seien einerseits die Online-Suchen nach Verträgen für Soldaten um mehr als 35% gestiegen. Das sollen Analysen des Online-Dienstes Yandex zeigen, der in Russland wie die Suchmaschine Google genutzt wird. Andererseits zeigten Daten der Moskauer Stadtverwaltung, dass tatsächlich auch mehr Männer seit August die Verträge unterzeichnet hätten. Die Zahlen hätten sich verdoppelt, von rund 100 Männern auf mehr als 200 Männer pro Tag. In den staatlichen Nachrichtensendern Russlands werden die neuen Soldaten gerne interviewt. Ich habe beschlossen, meiner Heimat zu helfen, erzählt Sergej. Er hat gerade den Vertrag unterschrieben und spielt auf die Offensive der Ukraine an. Ich sehe, wie sich die Situation in meinem Land entwickelt. Also muss man seinem Land und seinen Landsleuten helfen. Ob aus Vaterlandsliebe oder einfach, um mehr Geld zu verdienen, wie viele Soldaten seit der sogenannten russischen Spezialoperation ihr Leben verloren haben, wird nicht bekannt gegeben. Die Trauer um die Verstorbenen ist öffentlich in der Regel nur in oppositionellen Medien zu sehen, wie bei Novaya Gazeta Europa. Eine Mutter steht an einem Grab und weint um ihren gefallenen Sohn, der ein Vertragssoldat war. Sie hat am Ende nur eine Erklärung dafür, warum ihr Sohn in den Krieg gezogen war. Das war finanzielles Interesse, sagt sie hier. Nichts anderes fällt mir dazu ein.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.